Alexander Christ war ein ganz normaler Anwalt. Arbeitsrecht. Corona hat aus ihm einen Anwalt für Grundrechte und Demokratie gemacht und einen Autor. Im Buch Corona-Staat geht es um die großen Fragen seiner Zunft. Wie konnte Recht zu Unrecht werden? Wie hat es die Politik geschafft, die Gerichte auf ihre Seite zu ziehen? Und wo sind die vielen anderen ganz normalen Anwälte, die doch auch gemerkt haben müssen, wie die Justiz ihre Autonomie verliert? Folgen Sie mir an den Tisch, an dem gleich Alexander Christ sitzen wird.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen, Alexander Christ.
Danke für die Einladung.
Bevor wir beginnen, stelle ich Sie kurz vor. Vor 2020 war Alexander Christ einer von 165.000 Anwälten in Deutschland. Mandanten, Gerichte, das ganz normale Geschäft, hier vor allem im Arbeitsrecht. Als junger Mann hat Alexander Christ mit dem Journalismus geliebäugelt und neben der Juristerei in Augsburg dann Politikwissenschaft und Philosophie studiert, Fächer, die ihm geholfen haben, über Montesquieu zu promovieren. Titel der Dissertation Bürgerliche Freiheit und Strafrecht erschien 2003. Heute steht der Name Alexander Christ für die Organisation Anwälte für Aufklärung, für die Stiftung ZAAVV, die Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund der Corona-Maßnahmen aufarbeiten und juristisch verfolgen möchte, und für zwei Rubicon-Bücher. Beim Buch Die Intensivmafia von Tom Lausen und Walter van Rossum war er Initiator und Mitautor. Jetzt gibt's ihn als Alleinautor. Corona-Staat, Untertitel: Wo Recht zu Unrecht wird, wird Menschlichkeit zur Pflicht.
Ja.
Herr Christ, warum schreibt ein Anwalt so ein Buch?
Ja, warum schreibt ein Anwalt ein Buch? Weil es einfach unerträglich geworden ist, mitzuerleben und die Kommentare nur vor Gericht geben zu können. Ich habe lange überlegt, ob wir mit Videos, mit unseren Botschaften, die wir sonst versucht haben, bekannt zu machen, ob wir damit noch Erfolg haben. Auch die Anwälte haben es erlebt, dass Videos gesperrt wurden. Irgendwann war mir klar, wir müssen ein Medium finden, das dauerhaft ist. Das ist immer noch das Buch. Und ich glaube, die Punkte, die ich in dem Buch aufgegriffen habe, sind es absolut wert, erhalten zu bleiben, nicht vergessen zu werden. Wir müssen, glaube ich, uns klar machen, dass die Menschen sehr schnell vergessen. Wenn man aus einer Situation wieder raus ist, dann will man sehr schnell wieder zur Tagesordnung übergehen. Dagegen habe ich auch grundsätzlich nichts. Aber ich glaube, wir tun gut daran, uns in Erinnerung zu rufen, was die letzten 2,5 Jahre in diesem Land passiert ist, in vielen Ländern passiert ist, aber vor allem in Deutschland passiert es.
Nun gibt es ja schon eine ganze Reihe Corona-Bücher. Ja. Allein im Rubicon Verlag dürfte das ja mittlerweile ein gutes Dutzend sein, unter dem Titel Aufklärungskampagne. Warum braucht es nun doch so ein relativ dickes Buch mit dem Titel Corona-Staat?
Ja, mein Ansatz war ein ganz anderer. Sie haben es ja schon erwähnt, ich habe über Montesquieu promoviert und Montesquieu steht für die Gewaltenteilung. Was wir erlebt haben in Deutschland war ein Totalversagen auf der Seite der Legislative, der Exekutive und der Judikative. Die interessiert mich natürlich als Anwalt am meisten. Ich bin hoch betroffen, wenn ich sehe, wie Gerichte heutzutage in Deutschland Recht sprechen, wenn es um Corona-Themen geht. Und was ich versucht habe in diesem Buch ist, und das ist meiner Ansicht nach sehr einmalig, ich habe versucht, diese drei Bereiche parallel zueinander unter die Lupe zu nehmen, dabei eingeleitet mit einigen wichtigen rechtsphilosophischen Überlegungen und ausgeleitet mit der Frage, wie kommen wir aus diesem ganzen Dilemma als Gemeinschaft, als Gesellschaft in Deutschland wieder raus? Und das gibt es tatsächlich so in dieser Form nicht. Das ist, denke ich, ein neuer Ansatz.
Ich glaube, wir kommen zu diesem Punkt noch. Wir werden noch die Bereiche durchgehen, die Sie gerade angeteasert haben. Ich will vorher noch fragen, wen Sie sich als Publikum wünschen. Wer sollte dieses Buch lesen? Zielt das eher auf die späteren Generationen, wenn Sie auf die Haltbarkeit des Kanals oder des Mediums Buch anspielen, im Unterschied zu Videos, die gelöscht werden können? Oder geht es um Kollegen, geht es um Pressevertreter?
Also in allererster Linie, ich persönlich als Anwalt möchte mir wünschen, dass viele Richter dieses Buch lesen, viele Staatsanwälte. Das ist meine persönliche Hauptzielgruppe, weil ich denke, das sind die Gruppen, Staatsanwälte, Richter, die am intensivsten weggeguckt haben. Die haben die Augen einfach zugedrückt und haben nicht wissen wollen, nicht hören wollen, was die Anwälte vorgetragen haben. Die wünsche ich mir als Leser. Daneben, das haben Sie völlig richtig erkannt, ich denke, es geht darum, dass wir für spätere Generationen klar machen, was hier passiert ist, um eben damit auch deutlich machen zu können, was es in Deutschland auf gar keinen Fall wieder geben darf, eine derartige Einschränkung von Freiheitsrechten.
Bei der Frage nach Recht und Unrecht, die ja den ganzen ersten Teil des Buches durchzieht, hilft Ihnen, so schreiben Sie, ein innerer Kompass. Vielleicht könnten Sie diesen inneren Kompass kurz beschreiben. Wo ist da Norden? Woran orientieren Sie sich?
Ja, das ist ein Bild, das mir auch erst beim Schreiben gekommen ist. Ich bin also jetzt nicht von vornherein mit diesem Begriff innerer Kompass reingestartet, aber ich fand das Bild ganz gut, weil bei der Kompassnadel ist es ja so, Sie können ja versuchen, das habe ich als Kind auch versucht, habe ich mal probiert, ob ich die irgendwie austricksen kann.
Manipulieren kann,
ob ich sie irgendwie zwingen kann, in eine andere Richtung zu zeigen. Und habe ich schnell gemerkt, das geht nicht. Und ausgehend von diesem Bild habe ich mir dann die Frage gestellt, wie geht's den Menschen eigentlich? Es gibt ja Leute, die glauben, sagen zu können, was sich gehört. Da muss ich viel an meine Großmutter denken, die mir gesagt hat, das macht man nicht, das ist nicht Recht. Also auch schon mit dem Begriff Recht finde ich ganz spannend jetzt aus heutiger Sicht als Anwalt, das ist nicht Recht, das ist Unrecht, was du da tust. Und da gibt's Menschen, die haben gutes Gespür dafür, die wissen das. Und ich stelle die etwas gewagte, aber ich glaube belegbare und im Buch belegte These auf, eigentlich trägt jeder Mensch in sich eine solche Fähigkeit zu erkennen, was Recht ist und was Unrecht ist. Ob man danach handelt, ist eine zweite Frage. Ich unterstelle deshalb auch vielen Polizisten und Lehrern beispielsweise, um mal zwei Gruppen herauszugreifen, dass die eigentlich wussten während der gesamten Zeit, dass das, was sie da tun, Unrecht ist. Mhm. Ein Schulleiter, der Kinder ausgeschlossen hat, weil sie an einem Tag oder zweimal hintereinander ohne Maske durchs Schulgebäude gelaufen sind. Der wusste, dass das nicht Recht ist. Aber er hat sich an ein Recht gehalten, an ein formales Recht. Aber im Inneren glaube ich, und es glaubte ich auch bei vielen Polizisten in den Augen auf den Demonstrationen zu sehen, die wussten, das ist nicht in Ordnung, was wir hier machen, aber wir werden gezwungen, es ist uns angeordnet worden und dann war der innere Konflikt da. Und darauf ziele ich ab und da hilft der innere Kompass.
Das ist ein sehr positives Menschenbild, dass Sie darauf hoffen, dass da im Hintergrund etwas ist, was nur verdrängt wurde und möglicherweise wieder an die Oberfläche geholt werden könnte.
Ja, absolut. Also ich habe da auch das positive Menschenbild, das habe ich auch. Und das hat mir auch geholfen. Jetzt, wir waren ja bei vielen Demonstrationen anwesend. Viele Anwaltskolleginnen und Kollegen haben beobachtet, was die Polizei dort macht, sind extra genau deshalb hingegangen, um auch eingreifen zu können, um wirklich auch dokumentieren zu können, was da passiert. Haben mit vielen Polizisten gesprochen. Ich persönlich habe immer das Gespräch gesucht. Ohne so ein positives Menschenbild hätte ich das gar nicht machen können. Die Polizei auf den Demonstrationen ist und war nie der Feind der Demonstranten, ganz im Gegenteil, eigentlich der Beschützer der Demonstranten. Und das sehe ich in vielen Augen, aber jetzt die spannende Frage ist, warum kommt dieser innere Kompass bei manchen in bestimmten Situationen noch nicht zum Tragen?
Jetzt muss ich natürlich nach der Antwort fragen.
Ja, ich kann die tatsächlich nicht so wirklich geben. Da muss ich offen bleiben an der Stelle. Die einfachste Antwort wäre Pflichtgefühl. Ein Richter hat mir mal gesagt in einer Verhandlung, das hat mich auch wirklich empört und schockiert, etwas, was Recht ist, hat man einfach zu tun. Etwas, was Gesetz ist, hat man einfach einzuhalten. Das habe ich im Studium anders gelernt. Im Studium von den Professoren habe ich das anders gelernt. Das möchte ich ausdrücklich betonen. Man soll selbst denken. Man soll eben in sich schauen, ob das, was einem da angeordnet wird, wirklich Recht sein kann. Und ja, da wäre mir Pflichtbewusstsein eine zu einfache Antwort, warum die Leute sich das nicht trauen.
Gut, Sie haben in den späten 80ern und frühen 90ern studiert, war eine andere Zeit.
War wahrscheinlich eine andere Zeit, ja. Aber letzten Endes, was hat sich denn geändert seitdem? Sind wir denn jetzt ein Volk geworden von Unrechts und rechtsunempfindlichen Menschen? Also können wir das nicht mehr unterscheiden? Wodurch ist das passiert? Die Fragen stelle ich ja in dem Buch. Ja. Und sicherlich haben wir inzwischen eine Mediengesellschaft, die einem eintrichtert, was man tun soll. Das ist sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass die Politik hilfloser wird und dann mit dem Mittel der Staatsdoktrin nur noch eine ganz klare Richtung vorgibt und dann den Menschen auch gleich den nötigen Zwang auferlegt, sodass dann alle glauben, das tun zu müssen. Aber wo ist der Widerstandsgeist der 80er, 90er? Wo ist der geblieben?
Gut, als Medienforscher würde ich sagen, die Logik der Digitalplattformen hat die Angst, ins Unermessliche wachsen lassen, ausgeschlossen zu werden. Opfer von Shitstorm zu werden als Zeitzeuge und DDR-Bürger, würde ich sagen, diesem System fehlt der Konkurrent. Der ist kontrolliert und immer wieder auch herausfordert, seine besten Seiten zum Tragen zu bringen. Als Leser Ihres Buches habe ich noch eine andere Antwort gefunden, die wegführt von solchen Fragen wie Medienwandel oder sozialem Wandel. Sie schreiben dort, dass die Entscheidung darüber, wie man sich verhält, auch damit zu tun hat, mit welchen Menschen man gern zusammen sein möchte.
Ja. Der Gedanke ist, das möchte ich durchaus sagen, ist Hannah Arendt entlehnt. Ich habe mich in den letzten Jahren, auch schon vor Corona, viel mit Hannah Arendt beschäftigt. Und ich glaube tatsächlich, dass man sich dadurch stark beeinflussen lässt. Und das habe ich auch im näheren und weiteren Umfeld ganz persönlich erlebt. Wenn Menschen dort mit anderen zusammen sind, die sie in ihren Meinungen bestärken und ihnen das Gefühl geben, dass das alles richtig ist, was sie tun. Ich lasse mich impfen, du lässt dich doch auch impfen. Ich mache dies, ich mache jenes, das machst du doch auch. Dann neigen Menschen dazu zu sagen, natürlich, weil sie einfach inzwischen Angst haben, ausgeschlossen zu werden. Das merkt man auch bei Jugendlichen in der Schule stark. Ich habe zwei Töchter, die in dem Alter um die 18 waren und sind jetzt während der letzten beiden Jahre. Und die haben das in der Schule ganz massiv erlebt. Wer das falsche T-Shirt trägt, ist draußen. Ja, das ist ganz krass und deutlich so. Und wer keine Maske trägt, ist draußen. Meine zweitälteste Tochter hat es durchgezogen und wurde allein ans Fenster gesetzt, bei offenem Fenster. Ja, es wurde vor der Klasse gesagt, na, immer noch ohne Maske. Ja, während die anderen dann hämisch gelacht haben. Das wurde also auch von den Lehrern befördert. Da sehe ich, dass genau das passiert. Konformismus ist Trumpf. Darum geht's offensichtlich. Und dagegen muss sich ein gesunder Bürgersinn und der innere Kompass stellen. Ich komme wieder drauf zurück.
Ich habe in einem Gerichtssaal im Februar 21 am offenen Fenster sitzen müssen, weil ich einen Maskenattest hatte.
Genau.
Ja. Hinterher war ich krank.
Ja.
Bei draußen 5 Grad plus am offenen Fenster. Ich konnte auch die Richterin knapp erkennen, weil dieser Fensterplatz außerhalb der normalen Gerichtsgeografie gelegen hat.
Ja, also ich habe mich ja auch ganz mit solchen Themen habe ich natürlich auch ganz stark auseinandersetzen müssen, weil ich selbst als Anwalt natürlich in der Situation war, ins Gericht reinzuwollen ohne Maske. Und die Säle, die man kennt, sind ja teilweise recht groß. Da sitzen die Richter dann 6-7 Meter von einem entfernt, hinter Glas, man selbst auch. Also der gesunde Menschenverstand würde sagen, da kann nichts passieren, aber darum geht's eben schon lange nicht mehr. Es geht lange nicht mehr um gesunden Menschenverstand. Es geht lange nicht mehr um diesen inneren Sinn für etwas, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist, sondern es geht nur noch um das Nicht-Hinterfragen. Lothar Wieler habe ich zitiert im Buch, Regeln dürfen nie hinterfragt werden, das kennen wir alle. Das hat der Richter mit anderen Worten auch gesagt, Gesetze sind einfach einzuhalten, Punkt. Und nochmal, ich habe das anders gelernt, meine Professoren haben mir gesagt, denke selbst, überprüfe und wenn du etwas für richtig hältst, dann tu es.
In ihrem Gedanken, dass man entscheidet, mit wem man zusammen sein möchte, habe ich natürlich Hannah Arendt erkannt, die ja über Widerstand in der Diktatur geschrieben hat, das da aber ein bisschen enger gefasst hatte. Sie sagt ja, dass man verstanden haben muss, dass man bis zum Ende seines Lebens mit sich selbst zusammen sein wird.
Ja.
Und deshalb diese Selbstbefragung, Selbstreflexion braucht, um nicht zu verzweifeln.
Das ist der zweite wichtige Aspekt, auf den ich auch hingewiesen habe und jetzt auch nochmal deutlich hinweisen möchte. Jeder, der in den letzten 2,5 Jahren etwas getan hat, was aus meiner Perspektive als Unrecht einzuordnen ist, der muss damit ja umgehen, der muss sich ja weiter im Spiegel anschauen, der muss damit leben. Und ich spreche ganz ausdrücklich die vielen Lehrer an, die es fertiggebracht haben, Kinder, den ganzen Tag mit Masken in ihrem Unterricht sitzen zu lassen, während sie selbst am Abend ohne Maske mit Freunden beim Essen waren. Das möchte ich tatsächlich auf den Punkt bringen und ist mir auch wichtig, dass wir das nicht vergessen. Das ist keine Lappalie. Es klingt natürlich aus heutiger Sicht, worum ging es denn schon? Es ging um Masken. Ja, es hat mir auch mal einer gesagt, so schlimm ist doch die Maske nicht.
Vergleichsweise kleine Einschränkungen, ja.
Ja, es sind keine Lappalien. Es ist ein Symbol für einen Anfang von Totalitarismus und das muss auch so benannt werden.
Hoffen wir, dass die Lehrer dann nicht künftig abends mit ihren Freunden mit Maske sitzen werden, um diesen moralischen Anspruch zu erfüllen, nicht mit doppeltem Maß zu messen.
Da könnte ich tatsächlich noch eher mit leben, aber dann hätte ich auch den Umstand, dass dann ein Lehrer, der das tut, sich anfängt zu überlegen, ob das wirklich in Ordnung ist. Auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, mir hat einer erzählt, auch ein Lehrer, dass er dann im Zug fahren musste und dort essen und trinken wollte und sofort zurechtgewiesen wurde von dem Schaffner auf eine nicht freundliche Art. Das hat dann einen Effekt ausgelöst, er hat nachgedacht und hat sich tatsächlich auch viele Maskenstudien angelesen, hat sich mit dem Thema beschäftigt und ist dann zu dem Schluss gekommen, differenzierter vorgehen zu müssen. Das ist ja das, was auch Hannah Arendt dringend anrät, sich selbst immer im Zwiegespräch mit sich selbst zu prüfen, ob das, was man gerade tut oder im Begriff ist zu tun, ob das noch in Ordnung ist oder ob das eben schon die Grenze ist. Eine rote Linie, die hoffentlich jeder hat, die glaube ich jeder hat, aber die viele wegdrücken, überschritten hat.
Die These aus Ihrem Buch hat mir auch gefallen, dass wir in dem Digitalzeitalter, das uns ständig herausfordert mit neuen Informationen, die Zeit für dieses Selbstgespräch, für dieses Zwiegespräch fehlt, was man braucht, um den Kompass einzunorden, um in diesem Bild zu bleiben.
Genau, also ich denke, das ist ein Effekt, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen. Wir sind gehetzt, wir sind getrieben, wir werden aufgefordert, alles gleichzeitig zu machen. Das lässt wenig Raum für dieses Nachdenken. Ich habe auch größtes Verständnis für einen Polizisten in Berlin auf einer Demo, der gerade umringt wird von Tausenden und Hunderten von Demonstranten und dann eine Ad-hoc-Entscheidung treffen muss. Da übrigens eine interessante Beobachtung. Ältere Kollegen der Polizei, ältere Beamten haben dann oft Jüngere aus so einer Situation rausgenommen. Das habe ich regelmäßig beobachten können und haben die zur Seite genommen und gesagt, jetzt stell dich mal kurz nach außen. Ich habe das auch gehört im Gespräch, stell dich mal kurz nach außen, schau dir das an, was da passiert und dann überleg nochmal. Da war ich hoch beeindruckt. Mit einem dieser Beamten habe ich dann ein längeres Gespräch geführt und das hat eigentlich meine These, die ich im Buch beschrieben habe, erst in Gang gesetzt. Da bin ich auf den Gedankengang gekommen.
Ich komme nochmal zurück zu der Frage nach dem Kompass, weil ich eigentlich darauf gezielt habe, Werte von Ihnen zu hören. Wo zeigt diese Nadel hin? Sie haben jetzt den Mechanismus beschrieben, wie die Nadel funktioniert, wie man mit sich selbst im Reinen sein kann. Wo zeigt Ihre Nadel hin? Wo ist Norden?
Ich habe ein paar Werte in dem Buch exemplarisch aufgelistet. Die sind aber durchaus wirklich nur exemplarisch zu sehen. Ich glaube, dass es schlecht wäre, da eine abschließende Antwort zu geben. Ich möchte nämlich einen Schritt vermeiden. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, die Wahrheit gepachtet zu haben. Das ist mir ganz wichtig. Wir sind auf der Seite derer, sage ich jetzt mal ganz pauschalierend, die erkannt zu haben, glauben, was hier im Moment gerade abläuft und was die letzten 2,5 Jahre abgelaufen ist, beständig in der Gefahr, eine eigene Ideologie aufzubauen. Das möchte ich unbedingt vermeiden. Also ich möchte nicht den Anschein erwecken, dass ich den anderen Menschen sagen darf, was sie zu tun und zu lassen haben. Jeder soll selber denken. Selber denken ist die Botschaft. Und deshalb habe ich nur exemplarisch ein paar Werte aufgeführt. Es gibt, ich habe Menschen getroffen, die finden sehr viel Hilfe in einem Bild Gottes oder in einer göttlichen Sichtweise. Es gibt andere, die orientieren sich an der Natur und beziehen sich stark darauf, dass sie sagen, aus der Natur sind Werte zu entnehmen, die sagen, was natürlich ist. Ein Virus ist ein natürliches Phänomen für den Fall, dass es eben sich nicht um ein künstlich geschaffenes Virus handelt. Aber vom Grundsatz her ist die Erkrankung etwas Natürliches. Und die Werte, die daraus entstehen, die kann ich in der Natur finden. Andere sagen, die Gemeinschaft, der auch ein bisschen so der Zwang der Gemeinschaft gibt mir Werte vor. Wieder andere orientieren sich möglicherweise an einem bestimmten Bild der Moral. Dann habe ich auf Rousseau Bezug genommen, der das Mitleid ja stark bearbeitet hat und da, glaube ich, also für mich auch sehr wertvolle Aspekte gefunden hat. Ich möchte keine eine Idealvorstellung benennen, denn dann bin ich nicht anders als die, denen wir die Kritik entgegenbringen.
Ja, das ehrt Sie, dass Sie nicht zum Missionar werden wollen. Da kann ich meine Deutung Ihres Buches ja mal anbieten. Nach der Lektüre dachte ich, der Leitstern von Alexander Christ, das sind die Freiheitsrechte des Individuums.
Ja.
Liege ich falsch?
Nein. Erstmal gefällt mir das Bild oder der Begriff des Leitsterns, das ist auch sehr schön. Wir sollten so einen Leitstern haben, der uns zeigt, wo wir nicht irren dürfen, wo wir nicht verloren gehen dürfen. Ja, so einen Leitstern braucht man ja, wenn man kurz mal sich orientieren muss, guckt man nach oben, da ist er, dann weiß man Bescheid. Gefällt mir gut. Die Freiheitsrechte des Individuums, also ich spreche eigentlich immer von Freiheitsrechten, Grundrechten und Menschenrechten. Und für mich ist es ein unverrückbarer, unverbrüchlicher, unzerstörbarer und uneinschränkbarer Block von Rechten, der nicht angetastet werden darf. Es ist mir zwischendurch schon die Frage gestellt worden, da kommen wir vielleicht später noch drauf zurück, ob ich mir vorstellen kann, dass es doch eine Situation geben kann, wo man da mal eingreifen darf. Ja, vielleicht als Jurist muss ich sagen, die kann ich mir natürlich vorstellen unter gewissen Umständen. Aber im Grundsatz sind die Freiheitsrechte natürlich der Leitstern. Denn was möchte jeder, was möchte ich? Ich habe das im Buch beschrieben, ich möchte auf meinem Stein sitzen können, wenn ich das will, und aufs Meer schauen und alleine gelassen werden. Ich möchte nicht tangiert werden von irgendwelchen äußeren Einflüssen, wenn ich das nicht möchte. Und wenn ich mich denen aussetzen möchte, dann tue ich das freiwillig.
Ich bin ja am Meer aufgewachsen, deswegen hat mir Ihr Bild ganz gut gefallen mit dem Stein, wobei ich lieber am Sandstrand sitze und ein Bier in der Hand hätte.
Das ist auch erlaubt. Das ist genauso erlaubt. Also jeder soll nach seiner Fasson selig werden sozusagen. Natürlich ist mir klar, dass man manchmal mit seiner Ausübung der Freiheit die Freiheit anderer einschränkt. Aber furchtbar geärgert habe ich mich über diese unsäglichen Sätze, die aus der Politik zu hören waren. Steinmeier, Scholz haben, glaube ich, beide in einer, also an Zynismus nicht zu überbietenden Art und Weise gesagt, dass wenn Einzelne ihre Freiheitsrechte, und da habe ich mich persönlich angesprochen gefühlt, deshalb wollte ich jetzt fast schon sagen, wenn ich meine Freiheitsrechte ausübe, dann tangiere ich andere so stark, dass ich damit unzulässig in deren Freiheitsbereich eingreife. Das ist ein solches fundamentales Missverständnis, ja, dass allein das schon völlig disqualifiziert, irgendwelche öffentlichen Ämter wahrzunehmen.
Wer weiß, welchen Stein Sie sich aussuchen. Vielleicht möchten die anderen auch alle auf dem gleichen Stein sitzen.
Ja, genau. Das ist dann so der Konkurrenzkampf um den Stein, als ob es eben nur diesen einen singulären gäbe. Aber ich glaube, da dürfen wir uns nicht verführen lassen. Also es gibt immer mehrere Möglichkeiten, seine Freiheiten auszuüben. Und selten haben die Menschen nur einen einzigen Wunsch. Und ich glaube, da dürfen wir uns nicht in die Enge treiben lassen. Das muss man als Bild sehen und pauschaler begreifen. Und es geht darum, dass jeder möglichst in Ruhe gelassen wird. Da muss man jetzt gar nicht, muss man jetzt da gar nicht bemühen. Man muss aber auch andere Bilder nicht bemühen. Es geht wirklich nur darum, lass mich alleine, lass mich selbst entscheiden, lass mich meine eigenen Entscheidungen treffen, vertraue darauf, dass ich mich um mich kümmere, kümmere du dich um dich. Das ist eigentlich so mein Leitbild.
Da Sie den Punkt jetzt schon angesprochen haben und immer die Gefahr besteht, dass man das im Laufe so eines Gesprächs vergisst, frage ich jetzt gleich nach diesen Sondersituationen. Ja. Wo können Sie sich als Jurist vorstellen, dass die Freiheitsrechte des Individuums eingeschränkt werden? Jenseits vielleicht dieses Flugzeugurteils des Bundesverfassungsgerichts, wo ja der Abschuss eines von Terroristen gekaperten Flugzeugs die Idee verneint wurde, um zum Beispiel ein Stadion oder ein Wohngebiet retten zu können.
Das ist gut, dass Sie das ansprechen. Da muss ich glaube, ich komme zuerst darauf zurück. Das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da hat das Bundesverfassungsgericht, das müssen wir vielleicht erklären, selbst in einer Entscheidung, ich weiß das genaue Jahr jetzt nicht
26,
auswendig,
28, kann,
das ja. kann hinkommen, ja.
In den Nullerjahren.
Genau, ja. Gesagt, dass es also keinesfalls zulässig sei, ein Menschenleben gegen ein anderes aufzurechnen. Bei der Entscheidung unten das Stadion, oben das Flugzeug mit dem Terroristen drin und Passagieren, unten das vollbesetzte Stadion, kann es nicht angehen, dass jetzt der Befehlshaber über die Luftwaffe, die dann möglicherweise das Flugzeug noch rechtzeitig abschießen könnte, entscheidet, dass die Menschenleben unten im Stadion wertvoller sind als die Menschenleben oben im Flugzeug. Gibt es auch ein sehr interessantes Buch, ein Stück von
Schirach,
von Schirach, ja. Das ich auch zitiert habe, also zumindest in einem kleinen Motto kurz erwähnt habe. Da sind Regeln aufgestellt worden vom Verfassungsgericht selber, die wirklich wegweisend sind. Das ist ein ganz wichtiges Urteil, ein tragendes Urteil. Da hat das Gericht vollständig seine Arbeit getan und sich inzwischen extrem und also weitest davon entfernt. Aber welche Situation könnte ich mir vorstellen? Gehen wir mal wirklich von so einer Extremlage weg. Ich hatte am Anfang, als alles anfing im März 20, auch wirklich persönlich Angst. Und das habe ich auch im Buch beschrieben, das gebe ich auch tatsächlich wirklich zu, in Anführungszeichen. Also ich hatte wirklich Angst am Anfang und habe mir überlegt, was rollt da auf uns zu? Die Informationslage war noch recht dünn und ich habe wirklich vor mir gesehen pestähnliche Zustände. Ortschaften, in denen sich die Särge am Straßenrand stapeln. Jetzt möchte ich an der Stelle ausdrücklich nicht zynisch erscheinen, aber ich muss feststellen, das haben wir nicht im Ansatz, nirgendwo, in keinem Land der Welt gesehen. Nirgendwo. Auch übrigens nicht in Bergamo. Ja. Und das ist ja auch etwas, was ich auch nur als perfide und gesteuert bezeichnen kann nach Recherche. Inzwischen ist bekannt, dass das Foto der LKWs in Bergamo, das dort angeblich Hunderte von Toten wegtransportieren sollte, überhaupt nichts mit der Situation zu tun hatte. Und dieses Foto hat uns, glaube ich, alle geprägt. Also so eine Situation. Oder auch erinnern wir uns an die an das Atomkraftwerk in Japan, in Fukushima. Da muss ja der Staat, da müssen die Ordnungskräfte, nennen wir es mal so, die müssen eingreifen. Und die müssen dann natürlich auch für einen gewissen Zeitraum eng begrenzt, klar definiert, einige wenige Freiheitsrechte kurzzeitig begrenzen. Also ich kann immer diesen Zeitaspekt nur reinnehmen. Was haben wir gesehen? Wir erleben und immer noch erleben wir den Dauerausnahmezustand. Und das ist aus meiner Sicht der erste Schritt in den Totalitarismus und eben nicht mehr gerechtfertigt. Da muss man die Grenze ziehen.
Wir hatten ja das Glück, schon mal in einer Sendung mit Walter van Rossum über unsere Ängste im März 2020 zu sprechen. Bei mir war das völlig anders, weil ich in der Zeit auf einen Marathon trainiert habe und völlig entsetzt war, dass eine Freiluftveranstaltung wegen eines Virus abgesagt wurde. Das ist, glaube ich, an dem gleichen Tag passiert, den Sie im Zug beschreiben, wo Sie Ihre Beobachtungen dort im Buch auch mit anderen teilen. Ich hab die Welt nicht mehr verstanden, warum trainierte Menschen, Sportler, die eine Höchstleistung bringen können und wollen, davon abgehalten werden, das zu tun.
Genau, und da, warum hat man die Welt nicht mehr verstanden? Warum haben Sie die Welt nicht mehr verstanden? Weil Sie natürlich Ihren gesunden Menschenverstand eingesetzt haben und sich gesagt haben, da kann doch nichts passieren. Und später ist uns dann erklärt worden, dass auf Demonstrationen Menschen Abstand halten müssen, weil eben doch was passieren kann, während Passanten, die auf derselben Straße unterwegs waren und am Straßenrand auf dem Gehweg nur beim Einkaufen waren und nicht zu dem Demonstrationszug gehörten, die durften ohne Maske atmen. Also der gesunde Menschenverstand hat uns gesagt, da stimmt was nicht. Trotzdem möchte ich auf einen Punkt hinweisen. Mir ging es auch oft so, dass ich bei entscheidenden Ereignissen immer an solche, ich möchte sagen, doch banale Momente gedacht habe und dann überlegt habe, warum fällt mir jetzt ein, dass ich nicht mehr ins Stadion gehen darf. Man hat eine Neigung dazu, glaube ich, dass man immer an das einen selbst naheliegende, vielleicht banale denkt. Warum muss ich jetzt, wenn ich in den nächsten Laden gehe, eine Maske tragen oder darf dann nur, in einem Laden darf ich nur maximal mit zwei anderen rein, in den nächsten mit vier anderen, ja. Das sind aber eigentlich nur die banalen Auswirkungen. Der eigentliche Punkt liegt ja viel tiefer. Was wir erkennen müssen, ist, das ist der Anfang von viel mehr. Das ist der Anfang von systematischen Einschränkungen von Freiheitsrechten, die wir nie wieder loswerden, wenn wir uns dagegen nicht mit allem Widerstand stemmen, den wir zur Verfügung haben.
Ja, das ist mir in dem Moment vollkommen klar gewesen, als ich die Mail von diesem Marathonveranstalter bekam. Ja. Zumal man als Marathonläufer vor jedem Lauf darauf hingewiesen wird, dass das dein letzter Lauf sein könnte. Und es ist auch nicht so selten, dass Leute umfallen bei diesen Läufen und nicht mehr wieder aufstehen.
Ja.
Genau. Also das Risiko ist einem bewusst und trotzdem war dieser Lauf weg.
Darf ich da kurz drauf eingehen? Das ist noch ein sehr interessanter Gedanke. Damit habe ich mich auch lange beschäftigt, Lebensrisiko. Warum gibt es plötzlich sowas wie eine Gruppe, die als besonders gefährdet gilt? Warum ist das Lebensrisiko plötzlich so, also das Lebens- des Todesrisiko plötzlich so präsent? Ich kann mich an keine Phase in meinem Leben erinnern, wo ich so stark von außen darauf hingewiesen wurde, dass ich im nächsten Moment gleich sterben werde. Was ist da passiert? Ja, ich bin ja jetzt kein Mediziner, kein Psychologe, ja, ich kann die Frage tatsächlich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, von meiner Warte aus, juristisch, politisch, es ist überhaupt nicht zulässig, dass Menschen so unter Druck gesetzt werden. Hätte die Politik mit einer Ruhe und Gelassenheit auf die wirklich eklatant vorhandene, stets vorhandene Funktionsfähigkeit des deutschen Gesundheitswesens hingewiesen, dann hätte man entspannt durch diese Phase gehen können. Es gab ja nie einen Moment, wo das Gesundheitswesen irgendwie in Gefahr war.
Wir können die ganz große Frage ja umleiten in den Bereich, den Sie gut kennen. Wie erklären Sie, dass die Kompassnadel, wie Sie das genannt haben im Buch, wie erklären Sie, dass diese Nadel bei so vielen Kollegen, die in Ministerien arbeiten, Kanzleien arbeiten, Gerichten arbeiten, seit dem Frühjahr 20 verrückt spielt und ganz woanders hin zeigt?
Ich greife wieder die Richter und die Staatsanwälte als Erste raus und komme dann zu den Anwälten. Ich glaube, das hat viel mit Common Sense zu tun, mit eintrainiertem Verhalten. Bei Anwälten dann wahrscheinlich auch eintrainiertes Verhalten. Dazu ein kleiner Ausblick oder Exkurs. Wie entsteht Rechtsprechung? Ein Richter macht ein Urteil, wagt sich nach vorne. Ein zweiter macht ein Urteil, schreibt da ein paar andere Sätze rein. Es ist ja schon so, dass die Richter das untereinander lesen. Die diskutieren das auch. Und wenn einer mal eine abweichende Meinung hat, dann trifft das eigentlich auf Interesse. Dann geht das zu einem Obergericht und dann wird eben entschieden, ob das hält oder ob das nicht hält. Anwälte lesen sowas auch. Es gibt Aufsätze darüber, dann bildet sich sehr schnell eine Meinung. Das nennt man in der Juristerei die herrschende Meinung. Das klingt schon sehr mächtig, aber das ist eigentlich das, wonach man immer guckt. Und dafür gibt's auch so eine nette kleine Abkürzung. Also wenn irgendwo steht HM, herrschende Meinung, dann weiß man, das meint die Mehrheit. Und dann gibt's eben eine abweichende Meinung dazu. Die kann eben auch sehr interessant und sehr wichtig sein. Das hatte einen Wert. Was haben wir jetzt? Wir haben keine abweichende,
nur noch HM.
Das haben wir nicht mehr. Wir haben nur noch HM. Wir haben keine abweichende Meinung mehr. Wir haben auch interessanterweise beim Bundesverfassungsgericht keine Dissenting Votes. Also es gab ja auch dort immer eine Tradition, dass einzelne Richter einen kleinen Aspekt, den sie anders sehen, in einem abweichenden Votum beschreiben. Und dann kann das gelesen werden. Das kann dann auch wahrgenommen werden. Haben wir nicht mehr. Alles wird einstimmig gefällt. Und das ist passiert. Da ist eine Meinung gebildet worden. Und meine These ist, die Staatsräson hat sich in den Vordergrund gestellt. Dem sind viele Juristen auf den Leim gegangen. Die haben sich nur noch an der Staatsräson orientiert. Viele Beamte auch haben sich als Verteidiger des Staatswesens gefühlt, das von den bösen, bösen Demonstranten, die eigentlich ja was ganz anderes wollen. Die wollen ja den Staat schützen und die Grundrechte wieder in Gang gesetzt sehen, angegriffen gefühlt. Und das ist eine sehr bedauerliche Entwicklung.
An den drei Verfahren, in denen ich jetzt beteiligt war, jeweils über mehrere Instanzen, hatte ich den Eindruck, dass Richter voneinander abschreiben, auch von früheren Richtergenerationen abschreiben und eigentlich nur tradieren, was in anderen Urteilen längst festgelegt worden ist.
Ja, genau. Das habe ich im Buch Intensivmafia schon mal exemplarisch dargestellt. Ich habe das hier im Kapitel, wo es um die Rechtsprechung geht, auch noch mal ein bisschen gezeigt. Das wird bis ins Absurde hinein genau so gemacht, wie Sie es beschreiben. Es wird voneinander abgeschrieben, sogar unter Übernahme der Rechtschreibfehler anderer Gerichte. Und da sieht man, da wird Copy-Paste gemacht. Ich habe über 380 Urteile komplett gelesen in der Vorbereitung und Recherche zu dem Buch. Das war eine Arbeit, die ich keinem wünsche. Das hoffe ich auch nie wieder tun zu müssen, aber ich fürchte, es bleibt mir nicht erspart. Das ist so deprimierend, wenn man liest, wie einfallslos, also wirklich unter Beleidigung des juristischen Intellekts von den Richtern weitgehend in den Corona-Fragen gearbeitet wurde.
Ja, das Wort, auf das Sie die Lektüre von diesen 380 Urteilen in dem Buch verdichten, ist Totalversagen. Ja. Was macht ein Anwalt, wenn er sich als Bürger, wie Sie auch schreiben, als Bürger im Recht nicht mehr wiederfindet? Wie können Sie überhaupt noch Ihren Beruf ausüben?
Es ist unter erschwerten Bedingungen. Es ist wirklich schwer im Moment, weil man hört das direkt in den ersten Sätzen schon raus. Wir haben, ich selbst habe Verfahren erlebt, wo der Richter direkt gesagt hat, das ist jetzt hier eine Versammlung von Querdenkern gewesen, meine Mandanten, oder mein Mandant war dann vielleicht dort dabei. Da wird also gar nicht mehr der Einzelfall angeguckt, sondern es wird einfach gesagt, pauschal Querdenker oder Reichsbürger oder falsche Gesinnung, Maßnahmengegner, falsche Gesinnung. Wenn die falsche Gesinnung da ist, dann entsteht Gesinnungsjustiz. Mhm. Im schlechtesten Fall, das erlebe ich als Anwalt. Und manchmal hilft der Rechtsweg, die Hoffnung, dass dann dort Richter sitzen, andere Richter, die sich noch an ihren Eid erinnern. Manchmal hilft gar nichts und die Mandanten verlieren das Verfahren. Aber ich habe das muss ich kurz sagen, zur Ehrenrettung der mancher Richter, ich habe festgestellt, dass Strafgerichte oft versuchen, ihre Arbeit gut zu machen. Im Arbeitsrecht war das anfangs auch der Fall. Das droht jetzt aus meiner Sicht so ein bisschen zu kippen. Ja, jetzt wird auch dort die Staatsräson in den Vordergrund geschoben. Also wir müssen differenzieren je nach Rechtsgebiet.
Ja, so ein Verfahren vor Gericht kostet ja auch einen Haufen Geld. Mhm. Was sagen Sie Mandanten, die Probleme mit der Impfpflicht haben oder keine Maske tragen wollen, obwohl der Arbeitgeber das verlangt?
Ja, gut, was kann ich denen raten? Also es gibt natürlich Mandanten, die sagen, ich möchte hier aus Prinzip eine Entscheidung bekommen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch viele Mandanten, die unentschlossen sind und die wirklich sich darauf verlassen, dass der Anwalt ihnen sagt, was sie tun sollen. Mhm. Das sind ja auch Hilferufe, was soll ich tun? Können Sie mir raten, was soll ich tun? Wer glaubt, dass er mit einem Gerichtsurteil eine schnelle Lösung für sein gegenwärtiges Problem bekommt, der liegt, glaube ich, falsch. Und ich glaube, Anwälte tun gut daran, darauf hinzuweisen, dass Verfahrensdauern in Deutschland inzwischen sehr stark angestiegen sind. Das heißt, wer an die Zukunft denkt, dem rate ich, sich an der Zukunft zu orientieren und einen Rechtsstreit auch mal lieber sein zu lassen. Wer sagt, ich habe so ein starkes Gerechtigkeitsempfinden in mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ich denke, das ist ein Wert, den auch die Anwälte unterstützen sollten. Mhm. Den kann ich teilen und so einem Mandanten, der sagt, mir geht's ums Richtige, um die Gerechtigkeit, dem würde ich schon raten, dann auch das Verfahren durchzuziehen, aber eben auch realistisch zu sehen, dass man an einen Richter gelangen kann, der die Staatsräson im Kopf hat.
Ja, die Hoffnung auf Richter, die sich am Amtseid orientieren, widerspricht ja der Diagnose Totalversagen.
Ja, also ich habe die Hoffnung wirklich, ich bin halt einfach ein sehr positiver Mensch und möchte die Hoffnung nicht aufgeben, sonst müsste ich meine Tätigkeit einstellen. Aber das Totalversagen ist ja eine Diagnose, die ich komme nicht drum rum. Wir alle in der Anwaltschaft haben ein Eid geleistet. Anwälte können ja auch Richter werden, ne? Sind also auch zum Richteramt befähigt. Und ich kann mich sehr wohl in die Situation von Richtern hineinversetzen. Ich weiß, was es bedeutet, mutig zu sein. Und deshalb stelle ich dieser Diagnose Totalversagen immer noch die Hoffnung entgegen, weil ich möchte alle ermuntern, holt euren Mut aus der Tasche. Seid mutig, auch die Richter.
Nach Redaktionsschluss Ihres Buches hat ja das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass Arbeitgeber eine Testpflicht im Betrieb anordnen können, wenn es dann das Wohl der Belegschaft erfordern würde. Das widerspricht ja eher dem Hoffnungsbild.
Das widerspricht dem Hoffnungsbild und da ist natürlich schon die höchste Instanz jetzt befasst gewesen. Also da müssen wir sagen, wer vor 2020 diese Prognose gewagt hätte, wäre ausgelacht worden. Jeder Arbeitsrechtler hätte gesagt, das ist unmöglich und jetzt wird das einfach so gemacht. Es widerspricht meiner Hoffnung, aber es zeigt natürlich gleichzeitig und belegt, dass was da 20 und 21 als Freiheitseinschränkung begonnen hat, das wirkt sich weiter aus und wir werden das nicht mehr loswerden, wenn wir jetzt nicht mit Widerstand und mit Bürgersinn und mit standhaftem Beharren darauf, dass die Grundrechte in Kraft gesetzt werden müssen, weiter auf die Straße treten. Alle, die glauben, das ist vorbei, liegen falsch.
Wir werden ja noch auf Möglichkeiten zu sprechen kommen, Widerstand zu üben. Noch ein Gegenargument gegen die Hoffnung darauf, dass sich Dinge ändern. Sie sprechen in Ihrem Buch von einem super Grundrecht Gesundheit.
Ja.
Das etabliert worden wäre.
Das ich nicht möchte, aber das, ja. Das offensichtlich, ich komme nicht umhin, das ist offensichtlich eingeführt worden.
Ja, wie habe ich mir das vorzustellen? Ich bin ja juristischer Laie. Super Grundrecht klingt so wie für mich Hoffnungslosigkeit. Alle anderen Grundrechte werden geschlagen von diesem einen.
Ja, das ist auch exakt das, was ich damit aufzeigen will. Zur Erinnerung, wir haben ein Grundrecht, das deutlich über allen steht. Abgesichert durch eine jahrzehntelange Rechtsprechung dieses Bundesverfassungsgerichtes. Und das ist die Menschenwürde. Die Menschenwürde ist das Recht, das nicht verletzt werden darf. Ja, es darf sich keine Handlung des Staates, des Einzelnen gegen die Menschenwürde eines anderen richten. Und jetzt kommt aus mehreren Ecken Juristen von den Gerichten, auch beim Bundesverfassungsgericht offensichtlich gibt es die jetzt inzwischen, oder vielleicht ist es sogar das gesamte Gericht, die sagen, dieser Gesundheitsschutz, der ist elementar wichtig. Der steht quasi über allem. Ich habe das vor Jahren schon mal gelesen und zur Kenntnis genommen. Es gab einen Rechtsprofessor in Berlin, der eine gewagte These dazu aufgestellt hat, die aber von vielen dann sofort zur Seite gestellt wurde. Ich will das jetzt nicht so zu sehr vertiefen, sondern einfach nur sagen, man kann sagen, historisch ist man schon mal auf die Idee gekommen, dass die Gesundheit ganz wichtig sein könnte. Hat dann aber ganz vernünftig erkannt, wenn nur noch die Gesundheit zählt, dann regiert die Angst. Und dann regiert einfach auch ein Zwangsregime, das eben anderen ihre Freiheitsrechte nicht mehr ermöglicht, das dann die Menschenwürde verletzt. So bisher. Jetzt plötzlich, seit 2020, dieses sogenannte, von mir sogenannte Supergrundrecht Gesundheitsschutz. Ich kritisiere das sehr und ich bin völlig überzeugt, dass im Grundgesetz dafür keine Basis besteht. Ich glaube, dass es inzwischen auch von renommierten Stimmen unterstützt wird, aber wir brauchen auch da eine stärkere Lobby für die anderen Rechte, die jetzt zu verblassen drohen vor diesem Angstgrundrecht Gesundheit.
Da wir gerade beim Grundgesetz sind, in Ihrem Buch steht, ich habe es durchgezählt, 28 Mal das Wort verfassungswidrig.
Ja.
Warum sieht das Bundesverfassungsgericht die Corona-Politik anders als der Anwalt Alexander Christ?
Weil, ganz einfach, ich hatte das schon angedeutet, das Bundesverfassungsgericht durchläuft Phasen. Und im Moment ist man dort in der Phase der Verteidigung des Staates um jeden Preis. Das hatten wir schon mal. In der Geschichte des Bundesverfassungsgerichtes gab es schon mehrere Phasen. Es gibt auch immer wieder Phasen, wo dann die Freiheitsrechte stärker in den Vordergrund geschoben werden. Aber im Moment haben wir dort nur Richter sitzen in einem politisch besetzten Gericht. Das sind ja keine ausgebildeten Richter. Das müssen Volljuristen sein, aber es sind keine ausgebildeten Richter, die jetzt eine lange Tradition hinter sich haben, sondern teilweise aus der Politik in das Gericht berufen werden. Politisch besetztes Gericht mit dem klaren Abendessen-Auftrag der Kanzlerin, die Staatsräson zu verteidigen. Und da kann ich nur sagen, das ist verabscheuungswürdig. Das ist unter jedem Niveau, was da passiert. Und deshalb maße ich mir an, dass ich das anders sehen darf.
Da Sie diese Phasen in der Geschichte der Bundesrepublik erwähnen, müssen wir es wahrscheinlich auflösen, an welche Zeit Sie da denken.
Naja, es sind tatsächlich wirklich mehrere Phasen gewesen. Es gab also Zeiten, wo jetzt beispielsweise der Staat in Gefahr war. Ich erwähne jetzt mal als ein Beispiel die Zeit der RAF, der Roten Armee-Fraktion, wo dann durchaus vielleicht angezeigt schien, staatliche Eingriffsmöglichkeiten zu stärken und dann auch verfassungsrechtlich zu prüfen und dann zu sagen, ja, das darf der Staat. Es gab andere Phasen, wo es sehr wichtig war, die Freiheitsrechte nach vorne zu schieben, weil vielleicht ein zu starker Staat in der Gefahr war, einzugreifen. Es ging also wirklich in Wellen, ja, vonstatten. Und ich denke, wir erleben die Richter, die jetzt im Verfassungsgericht sitzen, die sind ja vor einiger Zeit schon besetzt worden, ne? Also die Auswirkungen der Besetzung unter der Kanzlerschaft Merkel, die erleben wir jetzt. Das heißt, wenn die Hoffnung wäre jetzt eigentlich, unter einer anderen Regierung würden andere Richter berufen. Leider haben wir aber eine Regierung unter SPD-Führung mit den Grünen und der FDP im Boot, die gar keine Änderung der Politik versprechen lässt. Dieser Einheitsbrei, der auf der politischen Seite herrscht, wird sich auch wahrscheinlich auf Richterseite beim Verfassungsgericht noch eine Weile hinziehen.
Gut, dieses Wellenbild macht ja Hoffnung. Ich höre natürlich den Mann, der auf dem Stein sitzt und aufs Wasser schaut und hofft, dass mal ein Wellental wieder eintritt.
Man, der muss noch lange warten, wahrscheinlich.
Ja. Gut, so ein Mann auf dem Stein hat ja Zeit,
ja,
in meiner Vorstellung zumindest.
Ja.
Meine, Sie haben ja mit den Anwälten für Aufklärung mindestens zweimal vor dem Verfassungsgericht,
dreimal sogar,
ich hab, einmal beschreiben Sie, haben Sie ja demonstriert vor dem Bundesverfassungsgericht und den Rücktritt des Vorsitzenden dort gefordert.
Ja. Das werden wir auch wieder tun. Das gab es aber übrigens in der Geschichte noch nie, dass Anwälte in Robe vor dem Verfassungsgericht
demonstriert. Ich habe keine Bilder gesehen.
In Robe vor dem Verfassungsgericht demonstriert. Ja, und ich denke, das ist ein starkes Bild und ich bin sicher, dass Herr Haber das wahrnimmt. Er war natürlich an dem Tag nicht da. Das Gericht war wie ausgestorben. Beim dritten Mal aber gingen die Fenster auf und einige Angestellte waren da. Hm. Also das wird sicher wahrgenommen. Und das ist genau das, was wir damit erreichen wollen. Wir wollen aufmerksam machen. Wir haben auch jedes Mal übrigens Herrn Habert aufgefordert und eingeladen, ganz freundlich, mit uns zu sprechen. Und das ist, denke ich auch, das muss jetzt, irgendwann muss das mal passieren. Es muss mal ein Verfassungsrichter sagen, mit einer solchen Gruppe von Anwälten, die so deutlich nach außen geht, sprechen wir mal. Denn was wollen wir denn? Wir wollen den Rechtsstaat erhalten. Ja, die zentrale Forderung der Anwälte für Aufklärung ist der Erhalt des Rechtsstaates, die Inkraftsetzung, weil im Moment sind sie nicht in Kraft, der Grundrechte, uneingeschränkt. Das heißt, staatsschützender und tragender geht es nicht. Und darüber wollen wir sprechen.
Hat er wenigstens abgesagt?
Er hat sich gar nicht gemeldet.
Gar nicht gemeldet, ja. Nein. Ja. Gut, Sie haben gerade das Abendessen bei der Kanzlerin schon erwähnt, beschreiben ja auch im Buch die Politisierung der Gerichte. Frage, die sich für mich anschließt, wie hat es die Politik geschafft, die Gewaltenteilung auszuhebeln und die Richter, bis auf wenige Ausnahmen, die Sie ja auch nennen im Buch, auf ihre Seite zu ziehen?
Ja, wahrscheinlich genauso, wie man es geschafft hat, auf Politikseite die Medien auf die Seite zu ziehen. Weiß nicht, ob wir da noch drauf kommen. Also es ist, glaube ich, eine Einheitsbewegung. Man hat offensichtlich seit langem bemerkt, dass man politisch, jetzt bemühe ich das Bild nochmal, den Kompass verloren hat. Mhm. Die Politik ist zunehmend ratlos. Die Fragen der Zeit können nicht mehr beantwortet werden. Wir erleben einen Einheitsbrei in allen Parteien. Ich erwähnte das eben schon. Es setzt sich niemand davon ab. Wenn sich jemand wie einige Politiker der AfD da ab und zu davon absetzen, dann wird sofort die AfD-Keule rausgeholt. Ich habe das auch schon mehrfach gesagt. Ich war 23 Jahre lang Mitglied der SPD und habe da 23 Jahre lang gelitten, aber bin dabei geblieben. Aber als dann die SPD dazu übergegangen ist, reine Corona-Politik zu betreiben, Maßnahmenpolitik zu betreiben und sich in keinster Weise mehr von der CDU oder von den Grünen oder von anderen Strömungen zu unterscheiden, habe ich gesagt, das geht nicht mehr. Und aus dieser Einheitssituation heraus hat man dann offensichtlich mit dem Hinweis, dass das Staatswesen in Gefahr ist, durch vielerlei Dinge, durch die Herausforderungen, die dem Klima zugeschrieben werden, durch Herausforderungen, die der Geldpolitik zugeschrieben werden, durch Herausforderungen, die jetzt internationalen Krisensituationen geschuldet sind, wie beispielsweise kriegerische Situationen, dann jetzt eben auch der Virussituation. Ich will wieder gar nicht die Diskussion darüber führen, ob das ein künstliches oder ein natürliches Virus ist, aber es ist einfach irgendetwas da gewesen, auf was man glaubte reagieren zu müssen. Und das glaubte man nur mit der Gewaltkeule gegen die Bürger machen zu können. Dadurch hat sich diese Einheit gebildet. Gewaltkeule, ich benutze mal ganz bewusst diesen Begriff. Was löst es in einem aus? Was löst es in einem Richter aus? Da muss ich helfen. Was löst es in Journalisten aus? Ja, das muss ich unterstützen. Ich muss, der Staat braucht meine Hilfe. Ich will wichtig sein, ich will helfen. Und dem sind viele gefolgt, gedankenlos, glaube ich.
Interessant, mit der Gewaltkeule in der Theorie des Sozialkonstruktivismus von Berger-Luckmann gibt es das Bild vom gröberen Stock.
Ja.
Es wird sich der durchsetzen, der den gröberen Stock in der Hand hält.
Das ist ziemlich genau das, was ich meine. Und der Stock war ziemlich grob. Und dagegen haben andere mit klugen, fein abgewogenen Argumenten versucht zu fechten. Und das ist schiefgegangen, weil darauf wollten sich viele nicht einlassen. Ja, also das ist kein Kampf mit gleichen Waffen gewesen. Keule gegen Argument.
Wenn wir für Ihr Buch Werbung machen wollen, dann muss ich auch erwähnen, dass Sie ja nicht nur die Kollegen, die Anwälte und Richter kritisieren, sondern auch die Gesetzgebung. Auch da beobachten Sie einen Qualitätsverfall.
Ja.
Was es für mich umso erstaunlicher macht, dass es dieser Einheitsbrei, Parteieneinheitsbrei, der sich auf eine Gewaltkeule stützt und nicht mal in der Lage ist, ordentliche Verordnungen und Gesetze zu produzieren, schafft intelligente, gut ausgebildete, top geprüfte Richter auf die eigene Seite zu ziehen.
Ich glaube, das ist alles gar nicht mehr nötig. Diese feine Ausarbeitung, das hat man dann irgendwann erkannt, die Mühe muss man sich gar nicht machen. Das geht auch mit dem schlecht gemachten Gesetz, denn die Mehrheit hat man sowieso. Man kann auch demokratische Gepflogenheiten missachten. Man macht also meinetwegen die erste, zweite, dritte Lesung
an einem Tag. 18. November 2020.
Genau, am Nachmittag geht man rüber zum Bundesrat in Berlin. Wer das weiß, der Weg ist ja nicht weit. Und auch der Bundespräsident wohnt nur einen Steinwurf entfernt. Der ist auch zufällig da und dann schreibt am selben Tag. Das ist Handstreich. Ja, das kann ich nicht anders bezeichnen. Das hat es in den dunklen Zeiten Deutschlands in dieser Perfektion noch nicht gegeben. Und jetzt kriegt man das hin. Geht alles. Und dann kann man auch Fehler in das Gesetz einbauen. Man kann also auch schludrig arbeiten und später merken, dass man es schlecht gemacht hat. Dann kritisiert übrigens, ja. Also ich lese immer sehr gerne den Verfassungsblock und da kann man ganz kluge Kommentare lesen, wo ganz früh schon darauf hingewiesen wurde, dass vieles von dem, was da dann auf den Weg gebracht wurde, einfach komplett schlecht gemacht ist. Macht nichts. Dann korrigieren wir später, merkt schon keiner. Und wenn es einer merkt, kostet es uns auch keine Wählerstimme. Unglaublich für mich. Also auch schwer zu ertragen. Aber ich muss es beschreiben und ich habe die große Hoffnung, dass die Beschreibung dazu beiträgt, dass viele Leser sagen werden, das werden wir so in Zukunft nicht mehr unterstützen.
Ja, der Weg vom Parlament zum Bundespräsidenten ist in Berlin meine Joggingrunde und ich muss mehrere Runden laufen, damit ich halbwegs auf eine Strecke komme, die den Puls nach oben bringt. Ja. Im Journalismus hat die Kritik an den Leitmedien ja zu ganz neuen Angeboten geführt, zu Apolut zum Beispiel. Ja. Alternativgerichte oder Oppositionsgerichte sind irgendwie schwer denkbar. Tut sich trotzdem etwas bei den Juristen?
Ja, also das macht auch tatsächlich keinen Sinn, da jedenfalls die Anwälte, die mir nahestehen, ich selbst ja den Erhalt des Systems wollen. Also wir stehen ja nicht außerhalb des Systems, wir wollen ja, dass das System ordentlich arbeitet.
Gut, so wird es bei Oppositionsmedien, genau, oder Alternativmedien auch sein.
Nämlich genau, und deshalb macht eben ein Parallelgericht macht keinen Sinn. Ich halte jetzt auch nichts von irgendwelchen Showveranstaltungen.
Es gibt ja die Tradition von Tribunalen.
Ja, genau. Also ich kenne die Diskussion, ich verfolge die auch. Wir wollen versuchen, mit den uns gegebenen Mitteln des Rechtsstaates den Rechtsstaat davon zu überzeugen, den Weg zu ändern. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den man hinweisen muss. Wir werden vielleicht ja noch auf das ZAV zu sprechen kommen. Auch da geht es nicht, da geht es um eine juristische Aufarbeitung, aber es geht eben auch da nicht um eine Tribunalsituation. Schon allein deshalb nicht, weil vielleicht auch das Mittel der Strafe, dass ja jetzt viele Bürger, die lange in ihrem Leben nie etwas mit Strafbehörden zu tun hatten, erleben mussten. Also viele Bürger, die jetzt plötzlich ein Maskenverfahren haben, die jetzt plötzlich wegen ihres Gebrauchs eines Gesundheitszeugnisses
auf Demonstrationen waren, auf denen sie nicht hätten sein sollen.
So, also ganz normale Menschen, die vielleicht mal zu schnell gefahren sind oder mal falsch geparkt haben, aber ansonsten nichts mit einem Strafgericht zu tun haben. Die haben jetzt die Erfahrung gemacht und deshalb glaube ich, nach einige Überlegung, die ich auch versucht habe im Buch ein bisschen in den letzten Seiten zu begründen, dass wir mit dem Mittel der Strafe auch umgekehrt vielleicht gar nicht mehr zurechtkommen, sondern dass es um was anderes gehen muss. Es muss um Brückenbauen gehen. Und deshalb, also Tribunal wäre für mich ein ganz unangenehmer Begriff. Mhm.
Wenn Sie wir sagen, meinen Sie ja wahrscheinlich die Organisation Anwälte für Aufklärung. Ich habe mir, genau, hab mir da die Webseite angeschaut, habe 87 Namen gezählt von weit über 100.000 Anwälten in Deutschland. Was ist mit den vielen anderen?
Ja, das sind nicht alle genannt. Es sind also exemplarisch einige Anwälte genannt, die sagen, dass wir möchten da mit dem Namen erscheinen. Dahinter stehen noch viele, viele andere, die eben nicht namentlich genannt werden wollen. Ja, was ist mit den anderen? Ich glaube, es ist für einen Anwalt schon schwer, den Kopf aus dem Fenster zu strecken. Und das habe ich selbst auch gemerkt. In meinem Fall sind dann auch schon unsere Kinder angesprochen worden, weil andere Eltern gesagt haben, was läuft denn da? Ja, was macht denn dein Vater? Was macht denn deine Mutter? Meine Frau ist ja genauso engagiert und sogar noch viel früher hat eigentlich dazu den entscheidenden Impuls gegeben, dass ich genauer hingesehen habe.
Ja, da haben Sie entschieden, Sie wollen weiter mit Ihrer Frau zusammen sein und dann gesagt, okay, genau. Die Angst muss besiegt werden.
Ja, ja, klar. Und auch da, also ich denke, man muss da ehrlich drüber reden. Ich habe ja gesagt, ich habe am Anfang schon ein bisschen Sorgen gehabt und habe dann eben genauer hingeguckt. Und ja, was machen die anderen Anwälte? Gucken die vielleicht nicht genauer hin? Ich glaube, es lebt sich leichter für viele. Da habe ich Das muss ich auch also konstatieren einfach. Ich muss es zur Kenntnis nehmen. Es lebt sich für viele leichter, nicht diesen Schritt zu machen und nicht Nein zu sagen. Ich bin jemand, wenn ich merke, da ist Unrecht, ich muss Nein sagen. Ich kann nicht zusehen. Das durchzieht mein gesamtes Leben und da werde ich mich auch nicht mehr ändern. Die anderen machen das nicht aus ihren Gründen. Ich möchte jeden ermutigen, nochmal genauer hinzusehen, gerade in Phasen, in denen es jetzt ruhiger ist im Moment, wenn man nur eine Sommerwelle, Grippe. Und insofern, vielleicht kann man ja jetzt mal genauer hinschauen, wenn man das jetzt die letzten 2,5 Jahre nicht gemacht hat. Ich glaube, da würde sich jeder ehrenhaft verhalten, wenn er jetzt die Zeit nutzt, genauer hinsieht, vielleicht mein Buch liest, nochmal ins Grübeln kommt, die einzelnen Momente sich nochmal überlegt und dann sagt, war vielleicht doch nicht alles richtig, was mir da so vorgegeben worden ist. Aber das für Anwälte, Anwältinnen ist es schwer. Insofern, Juristen tun sich schwer, von ihrem Weg abzuweichen.
Gut, in dieser Sommerpause, wie Sie es genannt haben, haben wir verstörende Urteile, hohe Geldstrafen gegen Demonstranten.
Genau.
Wir haben weiter Hausdurchsuchungen, über die manchmal berichtet wird und oft auch nicht. Also insofern scheint das mit der Sommerpause nicht ganz zuzutreffen.
Ja, das kann ich auch so feststellen. Also auch mir begegnen jetzt Verfahren, die erschreckend sind. Gerade jetzt wird juristisch einiges aufgearbeitet von der Justiz in einem erschreckenden Maße. Genauso wie Sie das sagen, es finden weiter Hausdurchsuchungen statt. Deshalb sage ich, es ist in keinster Weise irgendetwas vorbei. Ganz im Gegenteil, der Staat glaubt sich im Recht, obwohl er es nicht ist. Ja, dieses Hygieneregime, das wir erleben, glaubt sich nach wie vor im Recht, obwohl inzwischen durch vielerlei Veröffentlichungen fast alles, was da erzählt wurde, nachhaltig und unbestreitbar widerlegt ist. Und trotzdem wird das jetzt weiter durchgezogen und deshalb erleben wir jetzt diese juristischen Skandalurteile, die teilweise da gefällt werden. Und das werden wir auch weiter erleben. Das laufen noch einige sehr wichtige und interessante Verfahren. Ich hoffe aber ein bisschen auf das Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht, das gerade läuft, wo es um die angewiesene, im Rahmen des Dienstes bei der Bundeswehr angewiesene Impfpflicht bei der Bundeswehr geht. Da schauen die Richter tatsächlich jetzt mal offenbar genauer hin.
Ich habe Martin Schwab gelesen dazu, die Berichte von der ersten Anhörung und von dem, was jetzt noch alles folgen wird.
Ja. Da kann man Hoffnung haben. Das ist auch ein tolles Anwaltsteam, das da am Start ist mit meinen Kollegen Beate Bahner, Göran Thoms unter anderem, Wilfried Schmitz und eben Martin Schwab, der schon erwähnt wurde. Davon habe ich intensiv gesprochen und weiß, dass dieses Anwaltsteam eine tolle Arbeit macht und dem Gericht schon viele Fragezeichen ins Gesicht geschrieben hat. Und ich bin hoffnungsvoll, dass die Richter mal etwas genauer hingucken.
Gut, ich habe gelesen, dass Ulrike Kämmerer als Sachverständiger angehört wurde. Was ein Unterschied ist zu dem Verfahren vom Verfassungsgericht, wo es ja keine mündliche Verhandlung gab und damit nicht die Möglichkeit, Menschen mal befragen zu können.
Ja, weil Sie das gerade ansprechen, das ist ja auch so ein Punkt. Wie kann ein Verfassungsgericht, das nur dann zum Zuge kommt, wenn die Leute sagen, jetzt hilft nichts mehr. Ja, ich habe alles probiert. Ich wende mich jetzt an das höchste Gericht, das lässt man ja eigentlich in Ruhe, wenn man das irgendwie vermeiden kann. Aber wenn es gar nicht mehr anders geht, dann muss ich dorthin gehen und muss die höchste Hilfe, die ich bekommen kann, muss ich mir holen. Und dann verhandeln die nicht mündlich. Das ist eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Das ist, jeder Kläger hat ein Recht darauf, nochmal dem Richter persönlich zu sagen, jeder Antragsteller hat ein Recht darauf, dem Richter nochmal persönlich seine Argumente darzulegen. Wie kann dieses Gericht darauf bewusst verzichten? Das hätte einen Aufschrei auslösen müssen unter den 165.000 Anwälten. Die hätten geschlossen nach Karlsruhe gehen müssen. Das ist ein solcher Skandal, da fehlen mir die Worte.
Ich war auch ganz überrascht, dass das Verfassungsgericht selbst entscheiden kann, welche Beschwerden es zulässt und dann ein Urteil fällt. Und das bei allen anderen, gab ja viele, viele Beschwerden, gerade zu der sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht und mit einem Dreizeiler einfach abweisen kann.
Ja, gut, das erlebe ich natürlich als Anwalt schon immer, dass das Gericht sortiert erstmal aus und weist erstmal die Verfahren zurück, die Anträge zurück, die sehr offenkundig nichts hinzugekommen können und greift dann in der Regel exemplarisch heraus. Fast auch schon mal zusammen. Dagegen hätte ich nichts. Aber wieder, was ist die Rolle dieses Gerichts? Was braucht dieses Land von diesem Gericht? Befriedung, klärende Worte, schnelle Entscheidung, Klarstellung von Grundsätzen auf der Grundlage der Grundsätze, die man in den letzten 30, 40, 50 Jahren in Deutschland entwickelt hat in der Rechtsprechung. Was macht dieses Gericht? Verzögerungstaktik, keine Befriedung, banale Abweisung durch Dreizeiler. Man hat das Gefühl, man wird wie bei Kafka vor der Tür abgewiesen. Ja, man dringt zum Gericht nicht durch. Das Bild habe ich im Buch ja auch beschrieben. Das ist eine Situation, wo man im Grunde hilflos alleine gelassen wird von diesem Gericht, das überhaupt nichts dazu beigetragen hat, um auch irgendwie nur den Menschen zu sagen, was jetzt zu gelten hat, was jetzt und auch deutlich gemacht hat, dass die Grundsätze, die man in den Jahren davor entwickelt hat, nach wie vor gelten. Nein, es wird alles über Bord geworfen. Und das habe ich versucht zu beschreiben, um das nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Wir wissen ja, wie es bei Kafka ausgegangen ist. Ja. Sie waren auf vielen Demos, um Opfern von Polizeigewalt zu helfen, auch Straftaten zu dokumentieren. Hat man es als Anwalt leichter in einem solchen Kontext, weil man mit Paragraphen wedeln kann, die richtigen Sätze sagen kann?
Also man kann schon die richtigen Sätze sagen und in etlichen Fällen ist es mir dann gelungen, Menschen aus einer Situation dann wieder herauszuholen. Deshalb gehen wir Anwälte da auch dahin. Deshalb bin ich dort auch häufig gewesen, um erstens Menschen ganz konkret zu helfen, die von Polizeiübergriffen quasi überfallen werden, durch Polizeiübergriffe überfallen werden. Aber manchmal ist man auch hilflos. Ich stand einmal daneben, da hat ein Mann aus einem Grundgesetz vorgelesen und 6, 7, 8 Beamte haben sich auf ihn gestürzt, ihn zu Boden geworfen. Da hat es nichts geholfen, dass ich gesagt habe, ich bin hier Anwalt und ich möchte helfen. Die haben den einfach sofort mitgenommen und mir noch zugerufen, wo ich ihn nachher abholen kann, in Anführungszeichen. Also so geht das alles nicht, ja. Diese Übergriffe, die sind so mächtig und so gewaltvoll, gerade in Berlin gewesen. Hat sich ja auch Nils Melzer, der
Menschenrechtsbeauftragte.
Genau, er ist es nicht mehr, aber ja. Er war ein sehr wirkungsvoller Menschenrechtsbeauftragter der UN und er hat das ja auch in Berlin angeprangert, hat Fragen gestellt, keine Antworten gekriegt, genauso wie wir Anwälte auch keine Antworten gekriegt haben. Wir haben auch mehrfach Fragen gestellt.
Gut, Nils Melzer hat einen Text in der Süddeutschen Zeitung geerntet.
Ja, genau, aber im Grunde...
Also einen, der ND legitimiert hat.
Ja, ja, genau, so kann man das zusammenfassen. Und das jetzt wiederum, das ist ein ganz interessanter Punkt, das Handeln delegitimiert den Staat. Auch wenn wir Anwälte, wenn ich jetzt auf Dinge hinweise, da ist man ja nur Bote der unangenehmen Botschaft. Und ich glaube, darauf müssen wir auch nochmal viel stärker den Fokus legen. Die Delegitimation geht von Staatsorganen aus, die sich an nichts mehr halten. Die glauben, schrankenlos alles tun zu können, weil eine Staatsräson verkündet wurde und in den Vordergrund gestellt wurde. Und das führt zur Delegitimierung des Staates. Das macht letzten Endes alle Staatsorgane unglaubwürdig. Und das erleben wir in einer tiefen Krise, die sich dann in minimalen Wahlbeteiligungen äußert. Inzwischen gehen ja bei den etablierten Parteien noch nicht mal mehr 50% der Wählerstimmen ein. Man darf sich da nicht wundern, wenn man so agiert über Jahrzehnte hinweg.
Das ist die Landtagswahl in NRW, die Sie erwähnen, mit insgesamt 55% Wahlbeteiligung. Genau. Was Sie gerade gesagt haben über die Delegitimierung, Selbstdelegitimierung des Staates, führt zu der Stiftung ZAA. VV, die schon im Titel schwere Geschütze auffährt. Ich muss das vorlesen, weil es ein komplizierter Titel ist.
Ich bin auch dankbar, wenn Sie es vorlesen, weil der Titel wirklich kompliziert ist und er verdient es, korrekt vorgelesen zu werden.
Auch die Abkürzung fand ich kompliziert. ZAAVV.
Ja.
Titel also Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund der Corona-Maßnahmen.
Ja.
Können Sie das erläutern? Warum Verbrechen gegen die Menschheit und was wollen Sie tun, um aufzuarbeiten, vielleicht auch zu bestrafen, Wiederholungen zu verhindern?
Also vieles von dem, was passiert ist, ist aus meiner Sicht tatsächlich verletzt fundamentale Grundsätze der Menschenwürde und der Menschenrechte. Man kann lange darüber diskutieren, ob das Tragen von Masken, das verpflichtende Tragen von Masken Folter ist, ob das bereits unter dem Begriff fällt. Ich verwende dieses Wort, weil ich glaube, dass die richtige Kategorie ist, je nach Situation. Ich spreche jetzt nicht davon, wenn man das eben mal kurz um an der Tankstelle zu bezahlen macht, aber auch das, wenn ich das nicht will, ich möchte keine Maske tragen. Ich würde hätte ich die Möglichkeit, frei zu entscheiden, das nicht tun. Und ich werde gezwungen. Was ist das sonst als ein mir übergestülpter Zwang im Sinne einer Folter? Ich will das nicht. Das beeinträchtigt das, was ich möchte, massiv. Und dann kommen wir natürlich zu den Fällen, die noch viel deutlicher sind, wenn das über Stunden hinweg, insbesondere bei den Kindern, die nicht selbst entscheiden können, aufgezwungen wird. Und natürlich gibt es noch viele weitere Folgen, die Verbrechen gegen die Menschheit sind. Ich glaube, dass wir nicht vergessen dürfen, dass hier Menschen im Gesundheitswesen, auch sonst in der Wirtschaft, ihre Existenzgrundlage verloren haben durch diese Situation und durch die Maßnahmen. Das sind auch Situationen, die wir anprangern müssen. Und ich komme jetzt noch gar nicht auf die Gewaltsituationen bei Demonstrationen. Ich glaube, da ist es ganz eindeutig, dass wir da einiges verloren haben an Menschenrechten, auch auf der Meinungsäußerungsseite. So, wenn ich das alles zusammennehme, dieser ganze Katalog von Geschehnissen, der soll dokumentiert werden. Das heißt, es wird also eine Art Dokumentationszentrum geben, vielleicht dann irgendwann sogar ein Museum, Ausstellungen, so dass man dann sehen kann, was da passiert ist. Ich denke jetzt mal exemplarisch an die Frankfurter Polizei, die mit ihren Abstandsstöcken durch die Demonstrationen gelaufen ist, die Demonstranten auf die Abstände hingewiesen hat. Ne? Also sowas vergisst man ja, aber das sind ja unglaubliche Maßnahmen. Oder Menschen, die mit Armbändern gekennzeichnet wurden, um Zutritt zu erlangen, nämlich um zu unterscheiden, wer ist geimpft und wer ist nicht geimpft, wer ist getestet, wer ist nicht getestet und so weiter. Also das sind alles Dinge, auf die müssen wir hinweisen. Briefe, die Eltern bekommen haben von Schulen, von Schulleitern und so weiter, Arbeitgeber, die Briefe geschrieben haben. Wir erhalten schon jetzt Zuschriften und das wird sich intensivieren. Das wird ein Dokumentationszentrum. Dann wird es einen zweiten Teil geben müssen, wo wir einfach aufklären. Die Menschen haben vergessen vielfach, was ist Freiheit, was sind Grundrechte. Das muss erklärt werden. Das muss wieder in Erinnerung gebracht werden. Nicht dogmatisch, sondern einfach offen, transparent erklärt. Vielleicht einfach Schulungsveranstaltungen, die könnten helfen. Ja, also wir sind gerade dabei, da ein Konzept zu entwickeln. Und dann wird es natürlich einige exemplarische Fälle geben, die dann auch juristisch aufgegriffen werden müssen. Da wird man sehen müssen, wo. Man muss ja ein Verfahren nicht unbedingt in Deutschland führen. Man kann das international führen und das ZAF hat einen Horizont, der weit über Deutschland hinausgeht. Das ist eigentlich eine weltweite Aufgabe. Wir starten natürlich jetzt erstmal an einem Punkt und weiten es dann auf Europa aus.
Stiftung klingt in meinen Ohren immer nach Geldberg. Wie funktioniert das bei Ihnen?
Naja, also wenn ich jetzt beschrieben habe, was alles gemacht werden soll, wird man sich vorstellen können, dass das ein gewisses Budget erfordert, denn da werden Menschen arbeiten müssen, die eine Art Dokumentationszentrum betreiben. Da wird eine IT-Struktur vorhanden sein müssen, wo das Ganze entsprechend sicher abgelegt wird. Und Publikationen, die gedruckt werden, werden Geld kosten. Es wird einen Jahresbericht geben. Es werden Veranstaltungen durchgeführt werden, Vorträge gehalten werden. Das wird ein gewisses Budget erfordern. Und den Weg der Stiftung, wir haben uns noch nicht endgültig für die Rechtsform entschieden, aber wir haben jetzt mal das Wort Stiftung in den Raum gestellt, weil wir sagen und andeuten wollen, es gab beispielsweise ein Simon-Wiesenthal-Zentrum, eine Simon-Wiesenthal-Stiftung. Und das ist ein hervorragendes Musterbeispiel, wie sowas funktionieren könnte. Wir wollen, dass ein bestimmter Zweck erfüllt wird. Das heißt, auch Stiftung suggeriert, Stiftungszweck, der wird erfüllt und nichts darüber hinaus wird gemacht. Da wird kein Geld verdient, sondern wird die Aufgabe erfüllt.
Simon-Wiesenthal-Zentrum ging es um NS-Verbrechen, da ziehen Sie eine große Parallele. Sie nennen das jetzt Zentrum und wahrscheinlich bewusst nicht Tribunal.
Nein, auf gar keinen Fall.
Man könnte natürlich auch von Versöhnungskommission sprechen, wie wir das in Südafrika nach dem Ende der Apartheid hatten. Sie liegen anscheinend in der Mitte auch von der Begrifflichkeit.
Ja, aber der Aspekt, den Sie jetzt anführen, der ist sehr wichtig. Also es wird auch darum gehen, dass Leuten eine Möglichkeit geboten wird zu sagen, ich habe erkannt, das war nicht in Ordnung und ich möchte mich dafür, ich benutze jetzt mal den Begriff entschuldigen, aber eigentlich sucht man was anderes, wenn man das tut, man sucht Vergebung, man möchte um Verzeihung bitten, man möchte sagen, ich habe das erkannt, das war nicht in Ordnung, ich mache einen Schritt zurück. Und das wäre jetzt wieder, das greift auch wieder den Gedanken von Hannah Arendt auf, einfach nochmal den Moment zu nutzen und zu sagen, ich gehe einmal in mich, ich schaue mir das an, ich stelle mir das vor Augen, was hier passiert ist, was mein eigener Beitrag war und ich erkenne, ich bin über die eigentlichen Grenzen, die ich selbst auch hatte in mir, über die bin ich hinausgegangen, aus Gründen, und das möchte ich nicht mehr. Das ist eigentlich der wichtigere Schritt, als dass jetzt Menschen verurteilt werden.
Ja, das Angebot von Nelson Mandela und dem ANC war ja damals, wenn ich mich bekenne, als Angehöriger der weißen Minderheit, dort Dinge gemacht zu haben, die nicht in Ordnung waren, dann verzeiht mir die Mehrheit der Gesellschaft.
Genau. Davon profitieren wir natürlich alle, weil aus meiner Sicht kommen wir gar nicht umhin zu erkennen, dass wir eine Spaltung der Gesellschaft in wahrscheinlich nicht nur zwei, sondern drei, vier oder fünf Gruppen haben. Und wenn jetzt noch weitere Themen dazukommen, ich habe schon vorher ja gesagt, was das alles sein könnte in Zukunft, möchte es nicht nochmal wiederholen, dann wird die Spaltung sich noch fortsetzen. Wir brauchen etwas, was verbindet. Und was könnte mehr verbinden als die Erkenntnis, dass etwas nicht gut gelaufen ist und dass man es in Zukunft besser machen möchte? Dazu ruft mein Buch ausdrücklich auf, dazu ruft die Arbeit des ZAF auf, und das ist auch ein Ansatz, den die Anwälte für Aufklärung vertreten.
Was können Menschen tun, die keine Anwälte sind und zur Minderheit der Empörten gehören? Das ist auch so ein Begriff aus ihrem Buch. Sollen sie sich fügen? Sollen sie Widerstand leisten? Kann man Widerstand leisten, außer dem ZAF Fälle zu schicken, die dokumentiert werden können?
Also der Untertitel sagt es ganz klar, Widerstand ist Pflicht. Es ist so, dass man erkennen muss, in diesem Land läuft einiges schief, wenn nicht gar alles. Und hier müssen Bürger aufstehen. Bürger müssen einen Bürgersinn entwickeln. Das ist ein Wort, das wird von manchen ein bisschen dafür angefeindet, aber ich stehe dazu. Ich glaube, Bürgersinn ist das richtige Empfinden. Es geht schon um eine Gemeinschaft. Es geht nicht um diesen dubiosen Gesellschaftsbegriff, mit dem ich mich auch stark auseinandergesetzt habe im Zuge des Buches. Es geht um eine wahre Gemeinschaft und Gemeinschaft, die Werte hochhält und die es aber immer der Minderheit ermöglicht, ihre Meinung zu sagen. Und das braucht Bürgersinn, das braucht einen Widerstandsgeist. Jeder Einzelne kann etwas tun. Jeder Einzelne kann sagen, ich mache da nicht mit. Das ist der wichtigste Satz aus den letzten 2 Jahren.
Was ist an Bürgersinn auszusetzen? Ist das zu konservativ oder?
Ja, das wird oft in so eine Ecke gestellt, genau. Ja, ja. Und ich habe ja auch jahrelang gedacht, ich bin links. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt in der Richtung. Ich hatte schon erwähnt, meine Parteimitgliedschaft, auch meine politische Überzeugung, die ich da verortet habe. Und ich war immer so ein bisschen vorsichtig mit so Begriffen wie Bürgersinn und Grundwerte. Das hat man dann sehr schnell in so einer konservativen Konnotation. Und da habe ich versucht, mich ein bisschen abseits zu halten. Ich erkenne jetzt, vielleicht auch dem Alter geschuldet, ich weiß es nicht, was es ist, aber ich erkenne jetzt, wir brauchen Werte. Wir brauchen eine klare Sichtweise, wo die Linien verlaufen, wo Grenzlinien verlaufen. Wir dürfen dann auch nicht zulassen, dass andere Menschen diese Grenzlinien, auch der Staat nicht, ständig überschreiten. Da kann man Nein sagen. Und das möchte ich, dass das wirklich alle wieder lernen. Lasst uns Nein sagen, wenn etwas zu weit geht.
Hauke Ritz, den wir auch bei Apolut im Gespräch haben werden. Hauke Ritz unterscheidet eine traditionelle Linke, weil Sie gesagt haben, Sie dachten, Sie wären links, eine traditionelle Linke und eine neue Linke. Die traditionelle Linke interessiert sich für soziale Gerechtigkeit, für Eigentumsfragen, möglicherweise auch für die Systemfrage, Kapitalismus, ja oder nein. Die neue Linke, laut Hauke Ritz, unter anderem mit CIA-Geldern gefördert, hat Identitätspolitik sich auf ihre Fahnen geschrieben, hat sich für Minderheitenrechte interessiert, auch für Umwelt, ist so für den Kapitalismus, das ist seine These, leichter integrierbar gewesen. Und Hauge Ritz geht sogar so weit zu sagen, dass die Gesellschaft, die er sich wünscht, die er sich für die Zukunft vorstellt, nur aus einer Koalition wachsen kann, die aus traditionellen linken Werten, soziale Gerechtigkeit vor allen Dingen, und christlich inspirierten konservativen Werten entstehen kann.
Ja, dem würde ich mich auch sehr nahe fühlen, diesen Gedanken. Was mich grundsätzlich, ich bin ja für Minderheitenschutz, aber was mich grundsätzlich stört, ist, wenn das dann in das Gegenteil verkehrt wird und wenn dann Minderheitenpositionen plötzlich eine diktatorische Wirkung entfalten und etwas anderes gar nicht mehr vertreten werden darf. Ich glaube, wir müssen einfach aufpassen, dass wir uns, jeder für sich muss aufpassen, dass wir uns nicht von einer Idee so vereinnahmen lassen. Denkt selbst. Das ist der entscheidende Punkt. Denkt selbst und sagt Nein, wenn es zu weit geht. Das braucht Mut, das braucht Standfestigkeit, das braucht ein bisschen Ruhe und Überlegung. Deshalb immer wieder mal Abstand nehmen, nochmal zurücktreten, nochmal in sich gucken, ob da noch alles zusammenpasst. Das braucht man. Und das in einer hektischen Zeit, dass das Einzelnen schwerfällt, dafür habe ich jedes Verständnis, aber die Forderung ist trotzdem richtig.
Gut, unter der Fahne Minderheitenschutz wächst ja eine neue Intoleranz.
Genau, das meinte ich damit. Das wäre dann so eine Diktatur der angeblichen Minderheit, die dann plötzlich sich aufschwingt und alles bestimmt. Dagegen würde ich mich sehr verwehren.
Sie haben ja Ihre beiden Töchter schon erwähnt. Im Buch schreiben Sie über die Söhne, auch über Ihre Frau und die Eltern in Ulm. Was sagt die Familie zu dem, was Alexander Christ neuerdings in der Öffentlichkeit tut?
Ja, also zum Glück haben wir da keine Spaltung innerhalb des engen Familienkreises, aber wenn man den Bogen ein bisschen weiter greift, dann ist auch da ein Abbild der Gesellschaft zu erkennen. Mir geht es da nicht anders, wie es vielen, vielen anderen auch geht. Einzelne möchten nicht diskutieren, möchten sich das auch nicht angucken im weiteren Familienkreis. Und machen die Augen dazu. Ich verurteile da niemand, aber ich möchte eben auch niemanden rauslassen. Also ich glaube, dass auch da wichtig ist, auf die Verantwortung hinzuweisen, sich Dinge anzuschauen, sich eben Studien durchzulesen und nicht wie ein Herr Lauterbach nur die Überschrift zu lesen, allenfalls, ja, sondern Studien durchzulesen, im Kleingedruckten zu suchen, selber nachzudenken. Das gilt dann auch in der Familie. Also mein enger Familienkreis unterstützt mich sehr. Wie gesagt, meine Frau hat den entscheidenden Anteil und hat gesagt, jetzt setz dich hin und schau dir das an. Diese Angst ist ja nicht mehr auszuhalten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das mache ich jetzt und habe schon sehr früh eben die entscheidenden Quellen gefunden. Das ist ja nicht schwierig. Ja, das kann man ja. Meine Töchter haben eine pragmatische Herangehensweise, die ich auch respektiere, sind in einem Alter, wo sie gucken müssen, dass sie ihre Ziele erreichen. Die hatten, wie gesagt, meine zweitälteste Tochter hatte auch viele Einschränkungen zu erdulden, hat es sehr tapfer gemacht. Da muss ich immer noch ein bisschen schlucken, wenn ich dran denke, wie gut sie das gemacht hat. Und auch meine älteste Tochter hat sich erstmal durchgekämpft, aber jeder muss da seinen Weg finden. Meine Söhne haben ganz klar erkannt, Freunde, die sind ja auch in einem Alter, wo sie das können, Freunde, die sie ausschließen, beispielsweise beim Fußball. Ja,
das Beispiel fand ich schön, immer Fußball gespielt zu haben und plötzlich als
ungeimpftes Kind
plötzlich nicht mehr mitspielen zu dürfen.
Genau, und ich finde, es ist auch eine Erkenntnis im Leben, das zu merken. Freunde, die einen da ausschließen und dann nicht zu einem halten, das sind eben keine Freunde. Das müssen wir erkennen und dann realisieren. Dann ist das so, das ist schmerzhaft, aber besser eine solche Erkenntnis als einem Trugbild weiter angehören.
In dem Buch beschreiben Sie den Weg in den Totalitarismus, auf den sich Parlamente, Verwaltungen, Rechtsprechung seit März 2020 begeben haben. Wir haben jetzt viele der Punkte angesprochen, die auch im Buch vorkommen. Ich schaue mal auf meinen Zettel, dass ich nichts davon vergesse. Ende der Gewaltenteilung, Versammlungsverbot für Regierungskritiker, Polizeipräsenz bei Demonstrationen, die ja eigentlich ohne Polizeipräsenz funktionieren können. Praxisdurchsuchungen bei Ärzten, überhaupt Hausdurchsuchungen bei vielen, die nicht auf Linie sind, und eine Transparenzgesellschaft, die von uns intimste Details wissen möchte. Trotzdem sagen Sie ganz am Ende, wir sind noch nicht da. Noch haben wir keinen totalitären Unrechtsstaat.
Ja.
Was macht Sie da so sicher?
Also ich glaube, in erster Linie habe ich mich ein bisschen selber vor dem Begriff Totalitarismus erschrocken. Ich habe auch mit vielen darüber diskutiert, ob das der richtige Begriff ist. Ich würde also nicht von einer Hygienediktatur sprechen, aber es ist ein Hygienetotalitarismus oder ein Gesundheitstotalitarismus. Warum? Weil nur noch eine Richtung richtig sein darf und alles andere noch nicht mal mehr andiskutiert werden darf. Wir sind noch nicht da, sage ich deshalb, weil ich glaube, dass eine wirklich profunde, auch von der Menge her relevante Größe an Bürgern Nein gesagt hat. Nachhaltig Nein sagt. Sich auch durch nichts hat abbringen lassen. Also auch durch wirtschaftliche Einschränkungen nicht hat abbringen lassen. Und man geht ja immer davon aus, dass es so ein paar Prozent, kann man jetzt streiten, ob es 3 oder 4 oder 5 sein sollen, aber ein paar Prozent der Gesellschaft sagen, nein, das reicht eigentlich schon, um Dinge zu ändern. Das lässt mich noch einen Schritt zurückgehen und sagen, am Ende dann eben im Ergebnis eben sagen, wir sind noch nicht ganz da, die Anfänge sind zu sehen. Es gibt ja auch noch viele Bereiche des Lebens, die normal laufen. Wer sich heute jetzt meinetwegen wegen einem Verkehrsdelikt zu verantworten hat, der erlebt ja ganz andere Gerichte. Das geht ganz normal. Ja. Oder wer sich scheiden lassen will, wird ja geschieden. Das ist ja nicht das Problem. Beim Sorgerecht fängt es dann schon an. Da spielt Corona eine Rolle. Aber wir sind noch nicht ganz da. Wir haben noch eine Möglichkeit. Und deshalb sage ich, es ist eine Phase davor, wo jetzt, gerade jetzt, dieser Widerstand wichtig ist, gerade jetzt.
In den Gesellschaften, die wir heute mit dem Begriff Totalitarismus verbinden, haben ja auch Minderheiten Nein gesagt. Auch da konnte man heiraten und sich scheiden lassen vor Gericht. Ja,
genau. Gut, ich glaube, wir machen generell einen Fehler. Wenn wir an Totalitarismus denken, dann denken wir an ganz schlimme Diktaturen, finstere Zeiten. Wir denken an noch eine andere Form von viel handfesterer Gewalt. Das läuft heutzutage natürlich sehr elegant ab. Ja, also der Totalitarismus zeigt sich unter anderem darin, dass man irgendwann mit Bargeld nicht mehr bezahlen kann, obwohl man das ja will. Und das wird einem einfach so weggenommen. Ja, oder auch die Daten werden verwendet, ausgetauscht zwischen den Behörden. Untergegangen ist eine Überwachung, eine Kennzeichenüberwachung an Autobahnbrücken. Ja, solche Dinge. Das sind Formen des Totalitarismus, denn dort werden Bürger flächendeckend und im Grunde ohne vorherigen ausreichenden politischen Diskurs in einen Überwachungsstaat gesteckt. Und das sind Dinge, die natürlich eleganter daherkommen. Da müssen Leute jetzt nicht von der Straße weg verhaftet werden. Ja, da wird niemand standrechtlich erschossen. Das läuft elegant und scheinbar zivilisiert ab, aber es hat im Kern hat es die gleiche Brachialgewalt.
Man muss die Menschen heute nicht mehr in Lager stecken, weil man den sozialen Körper zerstören kann und dann über die digitalen Gefängnisse, die sie jetzt ja andeuten, mit Autobahnüberwachung kontrollieren kann.
Genau. Wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass jemand, der krank ist und ein entsprechendes Zertifikat auf seinem Handy vielleicht hat, dass ihm ein Gesundheitszustand bescheinigt, der kann dann dadurch an seinem Bewegungsradius gehindert, eingeschränkt werden, indem das Zertifikat von Weitem sozusagen ausgeschaltet wird. Das sind so Zukunftsszenarien, die, wo man denkt, die sind ja irgendwann in vielleicht 200, 300 Jahren. Nein, die sind jetzt schon möglich. Und da müssen wir einfach auch mit diesem elegant daherkommenden, unscheinbaren Totalitarismus, der aber eben trotzdem einer ist, umgehen lernen.
Was würde Alexander Christ als erstes anpacken, wenn er morgen Justizminister werden würde?
Also ich würde als allererstes sämtliche Maßnahmen, die da verhängt wurden, als das charakterisieren, was sie waren, nämlich verfassungswidrig. Und dazu braucht es eine klare Aussage. Ich würde das deutlich machen, dass so etwas nicht mehr vorkommen darf. Ich würde alles in Gang setzen, um die Grundrechte im Grundgesetz in einer Form abzusichern, dass sie eben nicht abgeändert werden können. Das Grundgesetz ist hervorragend, so wie es ist, aber es ist eben anfällig für Angriffe aus den Reihen der Politiker. Und das muss der Justizminister anpacken, der sich wirklich um den Rechtsstaat sorgt.
Gut, für diesen letzten Punkt bräuchten Sie ja Verbündete.
Ja.
Jenseits der Partei, die Sie nominieren würde für diesen Ministerposten, sehen Sie in der Gesellschaft Kräfte, mit denen man dieses anpacken könnte, Grundgesetz so krisensicher zu machen, dass das nicht nochmal passiert, was wir erlebt haben?
Ja, das geht über die Parteigrenzen hinweg. Ich glaube, die gibt es tatsächlich in allen Parteien. Allerdings glaube ich, dass sich viele auch da noch nicht trauen, das zu äußern. Ich sehe es, wie gesagt, querbeet, auch bei vielen Menschen, die sich ganz bewusst im Moment parteipolitisch nicht engagieren. Und was wir brauchen, ist eine Koalition der Vernünftigen, die sagt, wir wollen das in Gang setzen und das bewahren, was aus gutem Grund in das Grundgesetz geschrieben worden ist.
Wo suchen Sie zuerst nach den Vernünftigen?
Sie wollen mich jetzt dazu bringen, dass ich jetzt eine Partei nenne, die
eigentlich gar nicht. Wahrscheinlich auch geht es um Milieus oder ja.
Nein, das ist auch milieuübergreifend. Das ist ja das Schöne an den vielen Freunden, die ich jetzt kennengelernt habe in den letzten 2,5 Jahren. Da gibt es kein einheitliches, einendes Milieu. Es gibt keine politische Richtung, aus der alle kommen. Ich kenne viele Menschen, die wirklich, wirklich sehr weit links, andere, die sehr weit rechts verortet sind, die sich in der Mitte sehen, die noch nie was mit Politik am Hut haben, die plötzlich sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt muss ich was tun. Ich sehe ganz viele vernünftige Menschen, die an Hochschulen lehren, aber ich sehe noch mehr Menschen, die einfach nur auf die Straße gehen, aus jedem normalen Beruf heraus. Also da kann ich milieumäßig tatsächlich keine Zuordnung. Und das wird uns auch nichts bringen. Wir brauchen ja einen Konsens in der gesamten Breite der Bevölkerung. Und ich fürchte, das muss sogar über Deutschland hinausgehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, in Deutschland ist es tatsächlich wohl am schlimmsten gelaufen. Deutschland und Österreich würde ich mal so sehen. Und Italien ist, glaube ich, in Europa so sind die drei Länder mit den massivsten Maßnahmen. Und wir brauchen grenzüberschreitende Verfahren und Konsenssituationen, weil sonst haben wir wieder das Problem auf europäischer Ebene und dann wird uns da wieder ein Stopp eingelegt, den wir nicht haben wollen.
Wie sieht die Welt aus, in der Sie gern leben würden?
Ja, frei. Also sie sieht so aus, dass das wirklich jeder machen kann, was er will. Grenzen müssen überschreitbar sein. Ich darf nicht kontrolliert werden beim Reisen. Ich möchte kein Pseudogesundheitszeugnis vorlegen müssen für irgendetwas. Weder als Zugang zum Beruf noch um irgendeine Grenze zu überschreiten, ein Verkehrsmittel zu besteigen. Ich muss selber entscheiden können, wogegen ich mich schütze. Ich muss selber meine Entscheidung für meine Zukunft treffen können, für meine Gesundheit treffen können. Es gibt auch keinen Grund, dass mir irgendwelche Kontrollmechanismen übergestülpt werden, die praktisch daherkommen. Es ist ja so praktisch, wenn man irgendetwas ganz einfach mit Karte oder mit Chip machen kann. Aber es ist eben auch praktisch, mich dabei zu überwachen, was ich gerade tue. Das will ich nicht.
Das war jetzt sehr konkret, der Stein, auf dem Sie sitzen würden. Meine letzte Frage zielt in eine ferne Zukunft. Was bleibt von Alexander Christ? Was sollte bleiben, wenn Sie Einfluss darauf hätten? Was bleibt?
Also ich möchte schon gehört werden. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt meines Engagements. Ich möchte meine Stimme zur Geltung bringen, um Leuten nochmal ein paar Gedanken nahezulegen und eben diesen inneren Diskurs anzustoßen. Das wäre mir das Wichtigste. Ich würde nicht so weit gehen, ich strebe jetzt nicht in irgendein Amt, sondern ich möchte zu Wort kommen. Meine Mittel sind die Mittel des Wortes. Und wenn die bleiben, dann freue ich mich.
War doch ein super Schlusswort. Das war Apolut im Gespräch. Ich bin Michael Mein, bedanke mich bei Alexander Christ und hoffe, dass Sie uns gewogen bleiben.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.